Ja, ich habe das erste Mal in Friede Jelinek gesehen, 1986. Das war nach der Wahl von Kurt Waldheim zum Bundespräsidenten. Und wir hatten eine Demonstration, die letzte ohne das Holzpferd. Am nächsten Tag war das Holzpferd bereits am Stock im Eisenplatz mit dabei. Aber die davor war eine vor der ÖVP-Parteizentrale. Und Elfriede Jelinek war unter uns, mit uns, und hat einen Redetext mitgebracht, den sie aber selber nicht zu lesen bereit war, zu schüchtern. Und das war schon einmal die erste interessante Begegnung insofern, als dass der Text natürlich in seiner Klarheit, in seinem Sog und in seiner, ja, man kann schon sagen, Radikalität im eigentlichen Sinne des Wortes, kontrastierte zu ihrer Sensibilität und zu ihrer persönlichen Feinfühligkeit, Zurückgenommenheit. Das war von Anfang an für mich immer so erstaunlich. Die Öffentlichkeit erwartete sich jemand, die auf den Tisch haut, aber privat eine einfühlsame Person, feine Person, elegante Frau, starke Frau und elegant zugleich. Und natürlich dadurch auch geeignet zur Feindfigur. Und der Text wurde dann vorgelesen und ich erlebte dabei etwas, was immer wieder bei ihr auffällt. Nämlich, es ist der Duktus ihrer Sprache, es ist die Musikalität ihrer Sprache, es ist der Sog der Sprache, der plötzlich das Pferd natürlich in einem Theatersaal ohnehin, ja, in einem Literaturhaus, das ist klar. Aber darüber hinaus, in der Öffentlichkeit, auf der Straße, es funktioniert ganz anders als die anderen politischen Reden. Es hat nicht diese rhetorische Gewalt eines Demagogen oder eines Volkstribuns, überhaupt nicht. Dem verschließt sie sich. Und trotzdem kann man dann plötzlich diese Nadel fallen hören. Das war auch so im Jahr 2000, als sie einen Text präsentierte, der, oder was 99, Entschuldigung, es war noch 99, sie einen Text präsentierte und wir uns dachten, ja, also, wie wird das aufgenommen werden? Und bei der großen Demonstration im Jahr 2000 war es so, dass interessanterweise die Aktivisten und Aktivistinnen meinten, ja, ob das nicht so intellektuell ist und ob nicht vielleicht Reinhard Fendrich I'm from Austria singen solle und ob wir nicht etwas Patriotisches brauchen. Und zum Glück haben wir uns dagegen entschieden, also jetzt nicht gegen die einzelnen Personen jetzt gesprochen, ja, aber wir haben uns entgegen dieses patriotische Brimbäumen. Und es war so interessant, weil der Text, die Leute haben begonnen zuzuhören und wurden stiller in diesem Moment als während aller anderen Reden. Und der Text wirkte ja auch durch die Distanz, die sie selber zu ihrem Text aufbaut, durch Sarkasmus. Und das merkt man ja auch bei ihren Texten, die sehr ernst zur Sache gehen, wie zum Beispiel im Text zu Oberwart oder zu Rechnitz. Und ich erinnere mich, und damit bin ich auch schon zu Ende mit dem ersten Einwurf, ich erinnere mich eben an die Aufführung des Lebewohl mit dem Schauspieler Wuttke. Es war ein Tag, an dem es brennheiß war. Und allein an diesem Donnerstag zusammenzukommen bei der Botschaft der besorgten Bürgerinnen am Ballhausplatz, war schon eine Anstrengung. Man hätte lieber zu Hause bleiben wollen, vor einem offenen Kühlschrank. Und tatsächlich ist auch jemand von den Protagonisten eben in Ohnmacht gefallen, weil es so anstrengend war, einfach nur zu stehen und zuzuhören. Aber währenddessen hörten alle gebannt zu. Also ein interessanter Punkt ist, eine Wirkmacht liegt in dieser Musikalität der Sprache und darin, dass sie sich den normalen, den normalen Inszenierungen versperrt.
Was ich ganz spannend finde, ist, dass du, wenn du von ihrer Sprache sprichst, die ich auch sehr zugänglich finde, auch also zugänglich vom Verständnis her, aber so der Vorwurf, der aus der Demonstrationsorganisatorinnengruppe kommt, so das sei halt irgendwie zu hoch sprachlich und so weiter und so fort. Und das hat man sehr häufig bei, also gerade auch so, wenn so verschiedene Lager zusammenkommen. Und Jelinek schafft es aber trotzdem, das ganz gut zu verbinden. Also was ich eben auch noch weiß, ist, wie sehr sie sich eben auch für andere Kulturbereiche, die vielleicht auch noch ein bisschen radikaler oder ein bisschen mehr in der Nische verhaftet sind, eben einsetzt, wie beispielsweise im Jahr 2005, als das Kulturprojekt und ehemals besetzte Haus, ans Kirchweger Haus, zur Räumung bedroht war, hat sich Jelinek eben auch sehr stark dafür eingesetzt, hat er auch einen Text geschrieben und befürwortet, warum solche Räume einfach bestehen bleiben sollen. Und ich finde, da ist eigentlich gerade so dieser Sprachgap so ein bisschen aufgehoben, weil sie schafft es da tatsächlich in diverse Sphären innerhalb vom soziokulturellen Bereich zu kommen. Also und eben so diese neuralgischen Punkte aufzuspüren und mit ihren Themen auch zu befüllen. Also das sind ja Themen, die durch alle gesellschaftlichen Schichten durch eben von Belang sind und vor allem halt auch den richtigen Leuten auf die Füße zu treten. Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, die mir persönlich so als Konsumentin, jetzt gar nicht mal so in meiner Rolle als Kunstschaffende oder Wissenschaftlerin, sondern einfach so, das ist ein wichtiges Sprachrohr und ein Sprachrohr, das eine Gegenöffentlichkeit schafft in Österreich und Österreich halt auch immer wieder so ein bisschen sehr auf die Füße tritt, aber letztendlich ja auch was zurückkommt. Ich denke jetzt gerade an die FPÖ-Kampagne, wo sie quasi auch zum zweiten Mal wegen der Pornografisierung missverstanden und beschuldigt wurde und wo auch sie dann ja quasi so einen Punkt erreicht hatte, wo so das Salz in die Wunde reiben, was sie ja mit ihrer Arbeit tut, einfach für sie auch an einem Punkt war, wo es irgendwie nicht mehr weitergeht, was auch dazu passt, was du gerade beschrieben hast, mit der Diskrepanz zwischen der sehr klar und radikal sprachlichen Textverfasserin, aber der eigentlich nicht damit einhergehenden Bühnenpräsentation ihrer selbst, ja, und sowas finde ich auch immer ganz spannend, das ist letztendlich aber auch was, was sehr häufig der Fall ist, also so, sie hat ja sicher nicht umsonst das Medium Schrift gewählt, um sich irgendwie auszudrücken, sprich, aber mittlerweile sind zwischen 86 und 2020 eben auch nochmal ganz viele Jahre vergangen und sowas wächst ja auch mit, ja, das sind so meine ersten Talk-Gedanken gewesen dazu.
Das Interessante ist, dass sie sehr schnell reagiert, dass sie sozusagen an Ort und Stelle ist, wo es heiß wird, das über Jahrzehnte hinweg, dass sie sich solidarisiert, aber, und das ist das Interessante, sie selber ist nicht Aktivistin, sie selber schafft es, dabei immer Künstlerin zu bleiben. Das macht ihre Aura aus. Sie ist sozusagen die Anwesend-Abwesende zugleich. Und das hat sich ja auch schon gezeigt für mich in diesem ersten Mal 1986. Sie ist da, sie trägt aber den Text nicht selber vor. Sie kann auch gar nicht anders. Es ist nicht eine Inszenierung. Das ist so. Das ist sie. Und was ich dabei interessant finde, ist, sie ist nicht eine politische Sprecherin, sondern sie sagt, was ist. Mhm. Sie sagt, was ist, ohne für jemanden anderen zu sprechen. Sie übernimmt nicht die falsche Rolle, sondern sie bleibt ihrer Rolle treu. Das ist eigentlich grandios. Ne? So, und dann kommt dazu, dass sie dieses ganze Ressentiment aufwirbelt, bevor sie noch überhaupt den Mund aufgemacht hat. Sie ist als Frau jüdischer Herkunft, jüdische Identität, als Feministin, als Linke, als Kommunistin, als Intellektuelle und als eine, die aber wiederum eben elegant und urban auftritt, ist sie eine Provokation. Sie ist auch eine Provokation durchaus innerhalb der Linken, ist ja nicht so.
Das war auch gerade mein erster Gedanke, weil sie halt so viele Charakterzüge verkörpert, die auch gerade innerhalb von der Linken dann auch sehr, also aus verschiedenen Positionen natürlich, also so sagen wir mal, innerhalb von einem, von einer Second Wave feministischen Perspektive, die sich ja mittlerweile gerade bezüglich Mode und Erscheinungsbild dann doch sehr verändert hat, was auch gut ist. Das heißt, sie verkörpert eben auch die inneren Grabenkämpfe durch ihre Positionierung sehr gut, aber sie schafft es trotzdem, auch über so viele Jahre Bestand zu halten. Und letztendlich ist sie auch auf eine gewisse Weise so eine Art Spiegel. Das ist mir gerade eingefallen bezüglich deiner Erwähnens von Positionen. Also ich würde nämlich nicht sagen, dass sie Positionen in der Form einnimmt, sondern dass sie quasi dass ihre Aufgabe ist es, also gesellschaftskritisch zu interagieren. Und das ist letztendlich auch das, was sie tut und was ihr Schaffen auch so interessant macht, weil sie sich nämlich nicht in der Form positioniert und auch von letztendlich auch so von innerhalb den Lagern, sag ich mal, dann durchaus auch Reibungsfläche bietet.
Und sie ist bereit, also wenn du sie anschreibst, dann macht sie eine Unterschrift, dann solidarisiert sie sich. Aber in ihren Texten kompiliert sie ja Verschiedenes und zeigt auch eben, was ist. Und stellt es dar. Und stellt etwa die Nachwirkungen oder Weiterwirkungen des Narzissmus dar oder den aufkommenden rassistischen Populismus oder den bereits in Regierung und die patriarchale Gewalt, das alles stellt sie klar dar. Und in der Reaktion bemerkst du ja auch, wie sie den Nerv trifft. Und das ist mir letztes Jahr besonders aufgefallen, als es die Diskussion um den Nobelpreis gab. Es ging also eigentlich um Handke, aber in der Kronenzeitung schrieb Klaus Woltron anlässlich der Auseinandersetzung um Handke über Jelinek. Und er beschreibt, wie er, als sie den Nobelpreis bekommt, von einer Bekannten oder einem Bekannten, da kann ich mich nicht mehr genau erinnern, die Bücher erhält, um sie mal zu lesen. Und er schaut nur rein, er schnuppert nur rein und er schildert, dass da drinnen gelbgiftige Galle und Frust sei und dass es aus den Schriften stinkt. Das fand ich, und es geht weiter, er wirft die in den Ofen. Ja, also es ist eine Bücherverbrennung und er schreibt darüber öffentlich in der Sonntagskrone, dass er und berühmt sich, dass er diese Bücherverbrennung durchführt. Mich hat das auch erinnert daran, dass wie ich die Kronenzeitung einmal angegriffen habe und den Dichand, der nach Israel fahren wollte und ausgeladen worden ist in den 90er Jahren, weil die Israelis draufgekommen sind, was die Kronenzeitung so über Juden schreibt. Und da schrieb damals der damalige Ombudsmann, zufälligerweise der Bürgermeister von Wien, Zilk, als Antwort auf meinen damaligen Text über den Versuch, instant koscher zu werden, das schrieb ich über dich an, schrieb er, dass es aus meinen Büchern stinkt. Ja, also diese Idee des gelbgiftigen, der gelbgiftigen Galle ist natürlich, das ist einmal das eine, das ist dieser antisemitische Hintergrund. Und dann der Frust. Der Frust ist natürlich, damit meint er die Frau, nicht? Also die frustrierte Frau, die Feministin. Nicht? Das ist dann immer das Bild. Das hat Klaus Woltron geschrieben. Das ist eine unglaubliche Hetze. Aber interessanterweise, das ist ja etwas, was in Österreich über Jahre so funktioniert hat, wie glaube ich, keiner anderen westlichen europäischen Demokratie, dass Texte, dass Aufführungen zu Thema im Parlament wurden. Das ist jetzt ein bisschen anders, weil Österreich hat sich anders entwickelt und Europa hat sich auch insgesamt anders entwickelt, weil der Rechtspopulismus ist ja nicht mehr nur noch ein österreichisches Phänomen.
Nee, das ist nur avantgardistisch. Das Einzige, wo Österreich wirklich richtig weit vorne ist, so im Vergleich.
Genau. Und aber dass man da zu einer öffentlichen Gefahr wird, dass nach 68 das weiterhin noch so zelebriert wird, während in Deutschland man schon längst sozusagen mit einer Liberalität, einer Narrenfreiheit, würde ich sagen, der Kunst gegenüberstand, indem man meinte, naja, die dürfen, weil die nehmen wir eh nicht so ernst.
Naja, ich meine, das hat ja multiple Gründe. Letztendlich gibt es ja schon massive Unterschiede, was so die Aufarbeitung und die Wahrnehmung der Shoah und des Nationalsozialismus in Österreich und in Deutschland angeht. Ich möchte nur kurz nochmal bezüglich dieser gelbgiftige Galle und dieser Stinkrhetorik, also dieser extrem adjektiven und fäkalisierten Sprache letztendlich auch nochmal drauf eingehen, weil da muss ich automatisch an Thebeleid denken und an Männerfantasien, eben so das Aufgreifen der Rhetorik der soldatischen Männer etc. Es passt auch, es deckt sich auch total mit der eben mit der Angst vor, also mit dieser antisemitischen Färbung einerseits und der Angst vor der Frau, die als Frust eben auch inszeniert wird und dass dann genau auf so eine Rhetorik zurückgegriffen wird, ist eigentlich eine Praxis, die schon sehr, sehr alt ist und auch immer wieder kommt. Also das hat man auch beispielsweise im Zuge der Corona oder gegen Corona-Demos ganz groß, also und vor allem auch im Zuge von aus identitären Lagern sprechend, links versifft etc. Das ist alles immer so eine sehr stark enthumanisierende Sprache, die ganz oft einfach auch mit so einem Ekligkeitsfaktor, mit dem Adjektiven auch spielt, um das herabzusetzen. Und das ist das eine, was so ad hoc mir direkt in den Sinn gekommen ist. Und das andere bezüglich der Besprechung von Kunst in einem parlamentarischen Kontext. Das ist was gerade feministische Arbeiten extrem stark begleitet. Ich musste sofort an die Präsentation der Dinnerparty 79 denken, nachdem 5 Jahre Judy Chicago eben mit einem großen Team aus Frauen diese Arbeit gefertigt hat, die ja eigentlich dazu da ist, die übersehenen Frauen und deren Leistungen in der Historie darzustellen, das wiederum extrem überaffirmativ auf diesem riesigen dreieckförmigen Tisch anordnet, wo dann also auch nur aus der häuslichen Sphäre Insignien dargestellt werden und dann diese sich immer größer herauswölbenden und 3D werdenden Teller und deren Bemalung, eben diese Blumen, die dann letztendlich auch an Vulven erinnern, dass die wirklich zu erstens einer Verbannung dieser Arbeit geführt haben. Ich meine, mittlerweile steht die im Feminist Wing im Brooklyn Museum, was natürlich einerseits eine Errungenschaft ist, aber auf der anderen Seite zeigt es aber immer noch, dass es eine Arbeit ist, die immer noch stößt. Warum steht die nicht im Met? Warum steht die nicht im MUMOC? Warum muss die im Feminist Wing stehen? Weil sie dahin gehört. Weil da nämlich auch die Art von Kritik verhandelt wird und gehört wird. Und ich finde es ganz spannend. Ich habe in meiner Dissertation nämlich genau diese Ressentiments, diese wirklich völlig entgrenzten republikanischen Senatoren, die geschrien haben und außer sich waren bezüglich der Darstellung von einer entfremdeten Vulva, ja, das findet so in der Form heute nicht mehr an dem Ort statt, da hast du komplett recht. Allerdings hat sich sowas verlagert und zwar in einen noch wesentlich entgrenzteren Raum, nämlich ins Internet. Ich habe eine Arbeit untersucht von einer Künstlerin, die heißt Casey Jenkins, ursprünglich aus Melbourne. Und die hat vor, ich glaube, es war so 2015, hat sie eine Arbeit gemacht, die hieß Casting Out of My Womb, wo sie in einem Galerieraum saß und über die Dauer von 30 Tagen öffentlich, also im Schaufenster auch, eine Installation gestrickt hat aus einem Wollfaden, den sie aus ihrer Vulva gezogen hat. Deswegen auch der Womb. Und da geht es um verschiedene Sachen. Also sie ist auch halb nackt, ist weiß gekleidet. Wir wissen alle, was weiß bedeutet in der Kunst, gerade wenn eine Frau weiß trägt. Und man sah dann natürlich auch Menstruationsspuren. Also wir haben jetzt auch wieder das Adjektive, das ja in der feministischen Kunst auch ganz stark und bewusst verwendet wird, was Jelinek in ihrer Rhetorik macht Jenkins eben mit der sichtbaren Menstruation als Beispiel. Und die Reaktionen waren extremst im Internet. Also es ist so ein sogenannter Shitstorm losgebrochen und es fanden sehr viele Reenactment-Videos statt, die die Künstlerin diffamierten. Und besonders spannend fand ich aber, dass es wieder nur Männer waren, primär, die sich an dieser Arbeit stören und die sich dann eben im Internet zusammenrotten und das quasi zensieren wollen. Also der Wunsch war natürlich, dass es komplett irgendwie aus dem Internet verschwindet. Und da sehe ich durchaus Parallelen. Und ganz interessant war dann, dass sie so eine Antwort-Performance gemacht hat, wo sie Hate-Kommentare in QR-Codes verwandelt hat und die in Strickmaschinen in der Live-Performance realisiert hat. Aber das ist jetzt nochmal eine andere Sache.
Ich geb dir vollkommen recht. Die Auseinandersetzung ist nicht weg. Sie hat sich teilweise radikalisiert. Und ich würde sagen, auf der einen Seite natürlich im Internet, mit einer unglaublichen Schamlosigkeit von rechts, aber zugleich auch, du hast ja begonnen eben mit dem Angriff der Identitären heute, nicht? Also das zu besprechen. Wir sprechen an einem Tag, ich glaube heute oder gestern, wo die Identitären das Denkmal von Umofuma geschändet haben, nicht irre, ja? Das heißt, wir sehen hier eine neue Entwicklung, aber das Interessante, und das finde ich so wichtig im Kopf zu behalten, ist, das ist jetzt eben nicht mehr, das können wir jetzt nicht mehr verorten mit der mangelnden Auseinandersetzung Österreichs mit dem Nationalsozialismus, was natürlich tatsächlich das Entscheidende war in der Auseinandersetzung etwa in den 80er Jahren, 86, nicht? Also wo das darum gegangen ist, dass Österreich plötzlich nicht mehr so weiterreden konnte wie vorher, weil die Globalisierung schlug zu und man konnte nicht mehr in Österreich sagen, er hat in der Wehrmacht seine Pflicht erfüllt, so wie das Jahrzehnte möglich war, weil plötzlich hörten Leute aus New York zu und in Wien hörten Leute, was die in New York darüber sagen, und das gab einen ziemlichen Clash. Daran haben wir uns gewöhnt. Aber was wir jetzt sehen, ist einerseits diese Angriffe auf ein Theater. Was wir nicht in Österreich haben, ist natürlich diese private Kunstszene, die es in den USA auch gibt. Aber gleichzeitig sehen wir in den USA eine Rechte, die loszieht, durchaus bereit, demokratische Institutionen und demokratische Öffentlichkeit zu zerstören, bis hin zu den Wahlen, die nicht mehr anzuerkennen.
Die vor allem auch paramilitärisch ausgerüstet ist. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied.
Absolut.
Und die vor allem auch auf eine ganz andere, tief sitzende Form von Rassismus zurückgreift, als die zum Beispiel in Österreich vorherrscht und was im mitteleuropäischen Raum ja auch schon ganz lange verortet ist, sind Antifa-Strukturen. Und das ist was in den USA eben fast auch kaum vorhanden ist. Zumindest erst in den letzten 10, 15 Jahren hat sich dann eine radikale Antifa-Struktur aufgebaut. Also das sind schon große Unterschiede auch da.
Und wir haben in Österreich andererseits sehr angestammte faschistische bis narzisstische Organisationen, die anerkannt sind, die etabliert sind. Das Interessante ist ja, dass wir manche Diskussionen eben da und dort haben. Und das wiederum bindet uns zurück an Elfriede Jelinek. Sie geht aus von einer Kritik. Und ich glaube, das ist die Faszination, die sie auch ausmacht über Österreichs Grenzen hinaus, die immer relevanter wird. Also wenn wir hier zum Beispiel diskutieren, seit Jahrzehnten diskutieren, darüber, dass es keine Straße geben konnte für Sigmund Freud, dass es aber ein Denkmal gibt für Karl Ueger, dass eine Regierungspartei eine zeitweilige nationalsozialistische Verbrecher ehren kann und ihre Gräber schmückt, Massenverbrecher, dann ist das etwas, was nicht etwa nur ein Überbleibsel ist, sozusagen Österreich als Quarantänestation oder als Geisterbahn, sondern, wie du richtig gesagt hast schon vorhin, das ist eine Avantgarde. Das ist eine Situation, in der das ist etwas, was relevant ist und als Debatte und als Geschichtsdebatte nicht nur, sondern auch als eine Realitätsdebatte, als eine politische Machtfrage weiter anschließt und wo sie etwas sagt, was sowohl ästhetisch als auch thematisch interessant ist für eine Diskussion, die nicht nur auf Deutsch geführt wird.
Absolut, also und vor allem auch immer am Zahn der Zeit ist letztendlich. Das wurde jetzt auch schon in der letzten knappen halben Stunde öfters erwähnt, dass sie es halt auch immer wieder schafft, das wirklich schmerzhaft zu kommentieren.
Ja.
Ihren Arbeiten. Und das ist eine echt wichtige Leistung. Also sie hat ja quasi schon, da hat sie vielleicht doch schon so ihre Position. Wenn wir sie jetzt mal irgendwie wo reinstecken wollen. Also dass hier auch eine gewisse Erwartungshaltung dann erfüllt, so dass man weiß, so, okay, jetzt meldet sich Jelinek zu Wort, jetzt kommt halt eine dicke Kritik an der Entwicklung und das ist auch sehr wichtig. Also und es ist auch sehr, sehr wichtig, dass sowas halt aktuell auch noch möglich ist. Also.
Und es ist auch interessant, dass sie, ich weiß nicht, ob das immer, ich glaube, dass ich könnte mir vorstellen, dass sie das nicht im Zusammenhang mit ihrer Kunst sieht, wenn sie sich solidarisch einmal äußert mit jenen, die im Sinne auch ihrer Kunst durchaus tätig sind, politisch aktiv sind. Aber sie, wie du richtig sagst, sie äußert sich, sie nimmt Stellung. Und sie nimmt nicht nur Stellung in Bezug auf, sie nimmt Stellung in Bezug auch auf Künstler und Künstlerinnen, die international unter Druck geraten. Das ist alles wichtig. Was ich gemeint habe und was ich glaube ich doch, was auch wichtig ist, ist, für sie ist es nicht der entscheidende Punkt, oder für die Art, sie zu lesen, ist nicht der entscheidende Punkt, glaube ich, ob sie jetzt in der einen oder anderen Frage die richtige Lösung hat oder die richtige Parole hat. Das ist bei ihr weniger wichtig als vielleicht bei anderen, sondern dass sie die richtige Kritik hat. Dass die Kritik und dass sie diese Kritik eben so äußert, dass sie auch wirksam ist. Und ein wichtiger Punkt, den wir vielleicht noch zu wenig angesprochen haben, ist, diese Form des Humors. Weil dieser Humor es schafft, dass wir mit ihr über uns und aber auch über sie lachen. Es ist ja ein Humor, der sehr viel von dieser Selbstironie in sich trägt.
Absolut.
Aber auch von dem Satirischen.
Und ich würde sogar sagen, dass der Humor, dass das eine der wichtigsten Faktoren ist, im Sinne von so einem Humor is always the best weapon and defense. Also so, dass es halt gerade durch die Art und Weise, wie es transportiert wird, dann ankommt. Weil es durch die Selbstironie und durch den bissigen Humor auch eben genommen wird, also angenommen werden kann.